Wir machen weiter im Matthäus-Evangelium. Letztes Wochenende war ja was anderes bei der Gemeindefreizeit. Wir machen jetzt weiter im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 22. Und ich lese die Verse vor. Und ja, wer mag, darf gerne dazu aufstehen. Ein Besessener, jawohl, danke. Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus heilte ihn und der Mann konnte wieder reden und sehen. Die Menge war außer sich vor Staunen und alle fragten sich, ist er etwa der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, wisst ihr, wie er die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebul, dem Obersten der Dämonen. Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. Und keine Stadt oder Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird bestehen bleiben. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, liegt er mit sich selbst im Streit. Wie kann sein Reich da bestehen? Und wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Beelzebul austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Sie selbst sind es daher, die über euch das Urteil sprechen werden. Wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt? Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar jede Gotteslästerung kann dem Menschen vergeben werden. Wenn aber jemand den Heiligen Geist lästert, wird ihm nicht vergeben werden. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Welt, noch in der kommenden. Ja, ihr dürft euch sehr gerne wieder setzen. Es ist offensichtlich kein sehr lieblicher Text, den wir heute haben, gell? Deswegen möchte ich vorweg betonen, so wie wir es schon in den Liedern gesungen haben, Jesus ist Herr, ist Sieger. Johannes 16, 33 sagt Jesus, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das, was wir in der Kinderstunde lernen, Jesus ist stärker. Das ist so, das möchte ich so irgendwie einfach drüber stellen. Das werden wir auch im Text sehen. Die Überschrift über diese Predigt, genau, die steht da. Ich habe gedacht, das passt vielleicht. Jesus heilt mit dämonischer oder göttlicher Kraft. Das heißt, Jesus heilt, befreit. Und das ist wunderbar. Aber mit welcher Kraft? Teufel oder Gott? Eigentlich geht es darum in dieser Stelle. Vermutlich denken die meisten jetzt, naja, ich weiß schon, was da jetzt rauskommt bei der Predigt. Und du hast recht. Trotzdem habe ich spannend gefunden, den Text ein bisschen mehr anzuschauen. Ich möchte ihn in drei Abschnitten durchgehen. Erster Abschnitt, Jesus heilt, ein ganz spezielles Wunder. Zweiter Abschnitt, wie Jesus seine göttliche Autorität begründet. Dritter Abschnitt, Sünde, die vergeben beziehungsweise nicht vergeben werden kann. Ja, erster Abschnitt, Jesus heilt, ein ganz spezielles Wunder. Vers 22 erzählt uns, dass Jesus einen Menschen heilt, der besessen ist, und aufgrund dieser Besessenheit ist er blind und stumm. Eine wirklich blöde Situation, wenn man sich das vorstellt, gell? Blind und stumm. Meine Mutter hatte einen Schlaganfall. mehrere Schlaganfälle und dann eine der ersten Folgen war, dass sie stumm wurde. Das war sehr unangenehm. Der Dämon hat das Sehen und das Reden bei diesem Besessenen zerstört und Jesus heilt ihn. Vers 23 erzählt uns dann, dass die Menge außer sich war vor Staunen. Was ist da los? Ist dieser etwa der Sohn Davids? Der Sohn Davids ist der Titel für, ist das der Messias? Ist das der verheißene Messias, der kommen soll von Gott? Ja. Wie kommen diese Menschen zu dieser Frage? In Matthäus 9, 32 hat Jesus auch schon so einen stummen Besessenen befreit. Und auch dort sind die Leute zutiefst von den Socken einfach schlicht und weggesagt. Vers 27 von unserer Stelle sagt uns, dass damals Dämonenaustreibungen nicht etwas Besonderes waren. Das war, oft ist das geschehen. Warum dann erstaunt dieses Wunder die Menschen so? In einem Buch habe ich folgende Erklärung gelesen. Dämonenaustreibungen folgten damals einem ganz speziellen Ritus. Und zwar bestand im Wesentlichen aus drei Punkten. Der erste Punkt war Kontaktaufnahme mit dem Dämon. Zweiter Punkt war Fragen, wie heißt du denn, Dämon? Und der Dämon sollte dann antworten mit der Stimme des Besessenen. In Markus 5, Vers 9 sehen wir das. Da macht Jesus diesen Ritus und er sagt, wie heißt du? Und der Dämon sagt, ich heiße Legion, denn wir sind viele. Das ist diese Begebenheit, wo dann die Dämonen in die Schweineherde fahren. Und mit Kenntnis des Namens des Dämons hat man ihn dann ausgetrieben. Das war die Prozedur. Jetzt kann diese Methode leider nicht funktionieren, wenn der Besessene stumm ist. Geht nicht. Das war aber in Matthäus 9 und in unserer Stelle der Fall. Der Name des Dämons konnte nicht erfragt werden und so konnte dort der Dämon nicht ausgetrieben werden aus solchen Menschen. Solche Leute mussten einfach nach Lehre der Dämonen, der Pharisäer, Entschuldigung, besessen bleiben. Pech gehabt. Die Pharisäer haben aber eine Ausnahme gehabt. Sie haben gesagt, wenn der Messias kommt, wenn der kommt, der wird das können. Der kann sogar Dämonen austreiben, die den Besessenen stumm gemacht haben. Und ich denke, das passt ganz gut in diese Erklärung passt ganz gut in unsere Stelle hinein. Ja. Das macht diese, was ist da los? Der kann Dämonen austreiben aus Besessenen, die stumm sind. Ist das der Messias? Nach der Lehre der Pharisäer war klar, Jesus muss der Messias sein, weil er konnte aus stummen Besessenen die Dämonen austreiben. Sonst konnte das niemand. Daher fragen die Leute ganz erstaunt, ist dieser Jesus der Messias? Er musste es sein. Und die Leute gehen zu ihren geistlichen Führern, zu den Pharisäern, und fragen nach ihrer Meinung. Und das ist jetzt schwierig für die Pharisäer. Weil entweder müssen sie, wenn sie ihrer Lehre treu bleiben, müssen sie vor Jesus niederfallen und ihn anbeten. Gibt's keine andere Chance. Aber offensichtlich wollten sie das nicht. Also suchen sie einen Ausweg und der Ausweg ist in Kapitel 9 und in unserem Kapitel, an unserer Stelle, genau dasselbe. Sie sagen, Jesus steckt mit dem Teufel im Bund. Wenn das stimmt, dann ist klar, dann dürfen wir ihn nicht anbeten, dann müssen wir ihn sogar bekämpfen. Ja. Sie widersprechen damit zwar ihrer eigenen bisherigen Lehre, aber in ihrem Denken war das noch immer besser als Jesus anerkennen. Das geht nicht. Sie wollten ihn nicht anerkennen. Da drängt sich natürlich für uns die Frage auf, wie geht's uns da? Bist du, bin ich bereit, vor Jesus niederzufallen, ihn anzubeten? Ja, soweit der erste Abschnitt. Zweiter Abschnitt, wie begründet Jesus seine göttliche Autorität? Der Angriff der Pharisäer ist eine totale Kriegserklärung. Ja, zu sagen, Jesus, du kommst vom Dämon, du bist mit dem Teufel im Bund, ist einfach, Ärger geht's nicht mehr. Ich habe mir gedacht, das ist schon unglaublich. Jesus holt nicht aus und clasht denen eine, auf gut steirisch, sondern er fängt an zu reden noch einmal. Wir sehen das in Versen 25 bis 30. Er nennt vier Argumente. Erste Vers 25 und 26. Jede Gruppe, ich lese das noch einmal. Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde und keine Stadt oder Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird bestehen bleiben. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, liegt er ja mit sich selbst im Streit. Wie kann sein Reich bestehen? Ja. Eine Familie, eine Stadt, eine Gemeinschaft, egal was. Wenn sie streiten, haben wir ein Problem. Wenn der Teufel die Dämonen, die er selbst ausschickt, selber wieder austreibt, dann kann sein Reich nicht bestehen. Ein ganz einfaches, super logisches Argument, oder? Ich möchte irgendwie einen Gegenwartsbezug versuchen herzustellen. Ich denke, wir wissen das alle. Wie viel Energie kostet es, wenn eine Ehe zerstritten ist? Wie schwierig ist das, wenn man ständig so aufeinander kracht? Wie schwierig ist es in einer Gemeinde? Wie schwierig ist es in einem Gemeindebund? Ja, Gemeinschaft miteinander, also gegeneinander, lähmt uns. So ein Reich kann nicht bestehen. Wenn Menschen, die an Jesus glauben, dass er für sie gestorben ist und auferstanden ist, dass er Gottes Sohn ist, gegeneinander kämpfen, dann wird Gottes Reich geschwächt. Das ist jetzt nicht die Hauptaussage dieser Stelle, aber ich denke, es drängt sich einfach auf. Ein uneiniges Reich kann nicht bestehen. Ich finde das sehr, sehr praktisch und auch sehr, sehr herausfordernd. Für mich ist das auch ein Grund, warum ich mich in der Allianz engagiere. Das zweite Argument: Und wenn ich die Dämonen, Vers 27, tatsächlich mit Hilfe von Beelzebul austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Sie selbst sind es daher, die über euch das Urteil sprechen werden. Jesus fragt sie, wenn ich, Jesus, die Dämonen durch Satan austreibe, wie treiben eure Leute ihn dann aus? Die Pharisäer können jetzt natürlich schlecht sagen, ja, die machen es auch mit dem Teufel. Das passt nicht. Gell? Und Jesus sagt, eure eigenen Leute werden euch dann verurteilen. Nein, das geht nicht. Aber wenn die es nicht mit dem Dämon machen, warum soll es Jesus dann mit dem Dämon machen? Macht keinen Sinn, ihr Leute. Wo denkt ihr hin? Es ist ja spannend, gell, zu fragen, wie haben diese Leute damals wirklich die Dämonen ausgetrieben? Das steht nicht da. Ich glaube, der Vers sagt uns dazu nichts. Es gibt eine Begebenheit in der Apostelgeschichte 19, ab Vers 13, die ist ein bisschen so ähnlich. Gell? Da kommen Leute, Geister, Dämonenaustreiber, kommen und wollen einen Dämon austreiben und sagen, wir machen das in dem Namen Jesus und wir machen das so wie der Paulus. Gell? Und der Dämon sagt, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, aber euch kenne ich nicht. dann stürzt sich der Besessene auf diese Dämonenaustreiber und die werden blutig geschlagen und rennen davon. Also vielleicht ist das Dämonenaustreiben bei diesen Leuten von den Pharisäern auch nicht immer gelungen. Das ist ja nicht so ganz einfach. Ich möchte wieder einen Gegenwartsbezug machen und der ist jetzt ein bisschen kritisch. Dämonenaustreibung, gibt's das heute noch? Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr komplexes Thema und ich werde das nicht jetzt erschöpfend behandeln. Und ich bin ganz sicher, dass ganz viel Unfug getrieben worden ist und Unheil angerichtet worden ist. Und ich bin auch sicher, nicht jeder, der blind ist oder jeder, der taub ist, hat einen Dämon. Das wäre Unsinn. Ganz sicher ist nicht hinter jedem Gebrechen oder Krankheit eine dämonische Besessenheit. Wenn wir das sagen würden, würden wir Menschen, die es nicht verdienen, noch mehr belasten. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es heute noch Dämonen gibt. Die sind nicht ausgestorben. Ich habe an mir selber und an anderen erlebt, wie Menschen durch Befreiungsgebete befreit wurden, frei gemacht wurden von Bindungen. Und ich denke, zumindest in einem Fall waren da wohl auch Dämonen, die weggeschickt wurden. Wichtig dabei erscheint mir, Jesus ist auch heute noch stärker als die Dämonen. Er kann befreien. Er kann befreien. Und das ist ein Angebot an uns alle, auch an dich, wenn du es brauchst. Jesus hat auch heute noch Kraft. Jesus heilt. Steht da. Nächstes Argument, Vers 28. Wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn es praktisch undenkbar ist, dass Jesus die Dämonen mit dem Teufel austreibt, sondern dann gibt es nur eine andere Möglichkeit, oder? Er muss es mit Gottes Kraft getan haben. Und dann ist in mir, Jesus, Gottes Reich zu euch gekommen. Was für eine Aussage. Jesus treibt es an die Spitze, gell? Ihr Pharisäer, es geht nicht anders. Wenn ihr einfach nüchtern logisch nachdenkt, dann müsst ihr mich als den Messias anerkennen. In mir, in Jesus kommt Gottes Reich auf die Erde. Man kann diesem Argument nichts mehr dazufügen, oder? Also die Frage, wie halten wir es heute? Anderen kennen wir Jesus als den Messias. Wenn wir in die Gesellschaft von unserem Land schauen, dann tun das die meisten nicht. Jesus anerkennen heißt ja nicht nur zu Weihnachten einmal in die Messe zu gehen oder so, sondern dass er der Herr über mein Leben ist, dass er lenken kann, dass er mitreden kann, wen ich heirate, dass er mitreden kann, wie ich meine Pension gestalte und so weiter. Es bedeutet gleichzeitig, Frieden ins Herz zu bekommen, weil ich durch Jesus Vergebung habe. Und das bedeutet mindestens zweierlei. Frieden, weil ich weiß, ich bin hier auf der Erde nicht allein. Ich bin hier auf der Erde nicht allein. Ich bin vielleicht manchmal verzweifelt, aber ich bin nicht allein. Wir haben, der Wolfi hat vorhin schon vorgelesen, Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage. Und das zweite ist, wie immer mein Leben hier auf der Erde weitergeht, nach diesem Leben bin ich im Himmel. Ich kenne mein Lebensziel und das macht sehr viel Frieden. Noch etwas, was mir hier aufgefallen ist. Jesus sagt, wenn ich die Dämonen mit Hilfe von Gottes Geist auftreibe, und das hat mich überrascht, weil normalerweise steht ja, Jesus heilte, Jesus trieb aus und so weiter. Und hier präzisiert Jesus, kommt mir vor, er tut das nicht allein, sondern mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und das hat mich wirklich überrascht. Aber ich finde es auch wunderbar. Jesus braucht den Heiligen Geist, verwendet den Heiligen Geist, um Dämonen auszutreiben, um zu heilen. Wenn sogar Jesus den Heiligen Geist dazu braucht, dann wir umso mehr. Egal, ob wir jemandem seelsorgerlich helfen oder ob es wirklich einmal um Dämonenaustreibung geht. Ohne Heiligen Geist. No way, no way. Wer sind wir? Aus meiner Kraft kann ich nicht helfen, nicht in die Freiheit Jesu führen. Keine Chance. Ich brauche das Wirken des Heiligen Geistes durch mich. Und das ermutigt mich. Und ich merke, wow, ich muss da noch viel, viel mehr, und ich darf noch hoffentlich noch viel, viel mehr lernen, mit der Gegenwart von Gottes Geist in mir zu rechnen. Ja, und letztlich das vierte Argument, ich lese auch das noch einmal vor. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt? Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Wenn Jesus die Dämonen austreiben kann und er das offensichtlich nicht im Auftrag Satans tut, dann zeigt er damit, dass er stärker ist als der Teufel. Dass er stärker ist als der Teufel. Stärker als der Herr der Dämonen. Das ist das Bild hier. Der Satan wird als Fürst dieser Welt bezeichnet. Er ist stark. Und ich denke, er lässt gerade jetzt Bomben auf die Ukraine herunterprasseln. Er zerstört jede Menge von ihnen. Er bewirkt, dass ganz viele Menschen, ich sage jetzt einmal in Europa, aber auch in anderen Kontinenten, nicht mehr an Gott glauben und damit in die Ewigkeit verloren gehen. Gegen seinen Satan und seine Dämonen haben wir Menschen keine Chance. Und hier steht, Jesus ist stärker. Jesus ist stärker als irgendeine andere Macht dieser Welt. Er konnte auch diesen stummen Besessenen heilen. Matthäus 28, 18, der Wolfi auch schon vorgelesen. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und dieser Allmächtige lädt uns ein, unter seiner Leitung durch das Leben zu gehen. Matthäus 11, 28 sagt Jesus, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Was für eine Zusage. Was für eine Botschaft. Deswegen habe ich am Anfang dieser Predigt diesen Satz gesagt, seid getrost. Ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Vers 30. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Auf welcher Seite willst du, will ich stehen? Es gibt kein Neutral zwischen Jesus und Satan. Es gibt kein Neutral. Beide stehen hoch über uns. Wenn du dich nicht Jesus anvertraust, bist du schutzlos Satan ausgeliefert. Und er nützt das aus, zerstörerisch wie er ist. Wenn du dich Jesus anvertraust, dann bist du und ich auf der Seite des Stärkeren. Es gibt kein Neutral. Ja. Ohne dich Jesus anzuschließen, bist du automatisch unter der Macht Satans. So, und jetzt wird die Zeit knapp, aber wir müssen noch zu den beiden letzten Versen kommen, wo es um die Sünde gegen den Heiligen Geist geht, die nicht vergeben werden kann. Was meint Jesus da? Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der sich das schon einmal gefragt hat, habe ich gegen den Heiligen Geist gesündigt? Ich bin zum 100. Mal in meine Lieblingssünde hineingefallen. Ich wollte das nicht, aber ich bin wieder reingefallen. Habe ich jetzt gegen den Heiligen Geist gesündigt? Bin ich noch zu retten? Ich weiß nicht, ob irgendjemand diese Frage kennt. Schauen wir uns noch an. Ist das die Sünde gegen den Heiligen Geist? Erinnern wir uns nochmals an die Situation. Ein Stummer ist geheilt worden, wie schon in Kapitel 9. Das war nach der Lehre der Pharisäer nur einem möglich, dem Messias, sonst niemanden. Jesus hat das zweimal getan. Das heißt, es war nicht beim ersten Mal ein Zufall, sondern er hat es zweimal getan. Er kann das, er hat die Macht. Im Lehrgebäude der Pharisäer ist es damit gesichert, dass Jesus der Messias ist. Und es kommt noch was dazu. Dieser Stumme in unserer Stelle ist ja auch blind. Jesaja 42, Vers 7, wo vom Messias vorhergesagt wird, steht auch, der wird die Blinden sehend machen. Ein zusätzliches Argument. Es ist also mehrfach ganz klar bewiesen, dieser Jesus muss der Messias sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und trotzdem sagen die Pharisäer, er macht's aus der Kraft Satans. Und in diese Situation hinein sagt Jesus, diese Sünde kann nicht vergeben werden. Es geht offenbar nicht darum, dass die Pharisäer irgendetwas falsch gemacht haben, dass sie was gestohlen haben oder sonst irgendwas. Sondern es geht offenbar darum, dass sie den Sohn Gottes dem Satan zuordnen. Und das ist der Punkt. Damit die Göttlichkeit Jesu ablehnen, damit seine Sündlosigkeit ablehnen, damit auch Jesus die Fähigkeit, für unsere Sünden zu sterben, ablehnen. Und dann gibt es keine Vergebung. Ohne Jesus, ohne Anerkennung Jesu, keine Vergebung. Diese Sünde kann nicht vergeben werden. Markus 3,30 unterstreicht das, was ich gerade gesagt habe. Dort steht, dass Jesus das mit dieser unvergebenen Sünde sagt, weil die Pharisäer behaupten, er hat einen bösen Geist. Das ist der Punkt. Sie behaupten, er ist mit dem Satan in Verbindung. Und noch eine Kleinigkeit, Markus 3,23 sagt es klar, unsere Stelle sagt es auch, deutet es auch an, dass Jesus diesen Text, den ich gerade gelesen habe, also ab Vers 25, speziell zu den Pharisäern sagt. Das ist keine allgemeine Predigt. Er sagt den Pharisäern, das kann nicht vergeben werden, was ihr tut. Jesu einzig hat die Macht erkennen und ihn trotzdem ablehnen. Und ich denke, normalerweise tun wir das nicht. Noch ein Gedanke. Trotz dieser grundsätzlichen Ablehnung durch die religiösen Führer und das Volk haben Einzelne trotzdem Jesus anerkannt und an ihn geglaubt. Auch Pharisäer. Es kommt, und die wurden gerettet, es kommt auf die Entscheidung des Einzelnen, auf meine Entscheidung, auf deine Entscheidung. Das Volk, als Volk haben sie Jesus verworfen. Wenn du oder ich das 100. Mal in unsere Lieblingssünde fallen, dann ist das nicht gut. Aber es ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Sünde ist nicht richtig. Aber Vers 31 sagt ganz klar, jede Sünde ist vergebbar. Wenn wir Jesus als den von Gott gekommenen Messias anerkennen, seine Gottessohnschaft anerkennen, ist jede Sünde vergebbar. Und das ist unglaublich, oder? Dir und mir wird auch vergeben, was immer wir getan haben, wenn wir an Jesus, den Messias, den Sohn Gottes glauben, der für uns am Kreuz gestorben ist. Ich möchte noch zwei Gedanken anhängen, kurze Gedanken. Vergib mir. Ja, es wird noch 3-4 Minuten dauern. Ich bin jetzt gerade ein bisschen über 50 Jahre gehe ich mit Jesus. Und trotzdem sündige ich noch. Und darauf bin ich nicht stolz. Und das ist schade. Und das ist schlecht. Aber es ist leider so. Und immer wieder sitze ich dann weinend da, ein Stück traurig über mich. Aber wie gut ist es, dann daran zu denken, jede Sünde kann vergeben werden, solange wir uns an Jesus wenden. Und was total schön ist, wenn ich diese Vergebung anderen weitersagen kann, zusprechen kann, Jesus ist auch für deine Sünden gestorben. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt die Menschen. All das Verlorene, Verdrehte überlässt er nicht einfach seinem Schicksal. Er hat Jesus geschickt, dass dem Menschen vergeben werden kann. Der zweite Gedanke, Jesus erlebt diese totale Ablehnung nach dem Wunder auch schon in in Matthäus 9, diese Stelle, die ich erwähnt habe, ja. Bei dieser ersten Begebenheit, wo sie genauso sagen, der macht es mit der Kraft des Teufels, lesen wir keine direkte Antwort. Jetzt in unserer Stelle schon. Aber auf diese ungeheuerliche Anschuldigung beim ersten Mal, jetzt lesen wir keine direkte Antwort. Aber Jesus handelt. Im Vers 35, 9, 35 steht, er durchzieht die Städte und Dörfer und lehrt und predigt vom Reich Gottes und heilt Kranke. Das tut er, aber das hat er schon vorher getan. Aber er lässt sich nicht entmutigen durch die Ablehnung. Er tut weiter, er verbreitet weiter Segen. Er predigt, er lehrt von Gott und er heilt. Aber er tut mehr. In Kapitel 10 rüstet er seine Jünger aus, dass die heilen können, dass sie Tote auferwecken können, dass sie predigen sollen. Das heißt, was er tut, das hat mich irgendwie fasziniert. Es predigt nicht mehr nur einer, sondern es predigen 12. Ich habe leider nur 10 Finger. 13 predigen. Jesus und seine 12 Jünger. Er macht eine Evangelisationsoffensive und eine Heilungssegnungsoffensive als Antwort auf die Ablehnung. So ist Jesus. Wir machen sehr oft umgekehrt. Wir erleben Widerstand, dass jemand sagt, geh, schleich dich mit deinem, oder was weiß ich, was sie sagen. Und dann hören wir auf zu reden, dann werden wir entmutigt. Jesus predigt weiter und sorgt dafür, dass mehr gepredigt wird, mehr von ihm verkündet wird. Jesus liebt die Menschen wirklich und so lässt er sich nicht abstrecken. Wir dürfen dasselbe tun. Paulus sagt in 2. Korinther 5,20, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir dürfen hinausgehen und die Botschaft von Jesus weitersagen, ihn erlebbar machen durch die Art, wie wir hinausgehen. Und da braucht man Gottes Führung, da braucht man Gottes Geist. Wir dürfen gehen mit diesem Jesus, der so stark ist, dass er Satan binden kann.